Meine Reise USA, der Podcast von Meine Reise und FVW Medien. Alle zwei Wochen mit Floro.
Es ist ein nördlicher Südstaat und ein südlicher Nordstaat. 100% des guten Bourbons kommt aus Kentucky. Und dann sitzt man da zwischen den Jockeys und den Trainern. Eine UNESCO Creative City. Das längste Höhlensystem der Welt. Der Geburtsort von Abraham Lincoln.
Moin Holger.
Moin Florian.
Zusammen sind Holger und ich, Floho, und wir hosten den Meine Reise USA Podcast.
Ja, den gibt es passend zu Meine Reise, dem neuen Urlaubsmagazin, das ihr als E-Magazine euch anschauen könnt unter meinereise.com.
Ganz genau. Und den Podcast gibt's alle 14 Tage neu, so wie heute. Und heute geht es um
Kentucky. Das heißt, es geht um Bluegrass, es geht um Bourbon, es geht um Pferderennen. Ja, und noch viel mehr. Ganz spannender Südstaat.
Na, dann hör einfach mal rein.
Herzlich willkommen zum Podcast Meine Reise USA. Heute geht es um Kentucky und ich habe hier die absolute Kentucky-Kennerin. Seit über 7 Jahren vertritt sie den Südstaat, Julia Oeding. Hallo Julia.
Hallo Holger, schön, dass ich hier bin.
Ja, ich freue mich auch, denn Kentucky durfte ich auch schon selbst erleben und das ist ein absolut spannender Staat. Für alle diejenigen, die Kentucky noch nicht so richtig einordnen können, können wir das geografisch vielleicht mal einordnen?
Ja, geografisch ist es im Grunde genommen an der Ostküste genau in der Mitte der USA. Es ist ein nördlicher Südstaat und ein südlicher Nordstaat.
Das hast du schön gesagt.
Etwas kompliziert. Aber er gehört sowohl zum Norden der USA als auch zum Süden der USA. Das macht ihn sehr spannend. Und das historisch wie auch geografisch.
Wenn ich mir das landschaftlich vorstelle, es ist also nicht, oder ich habe es ja selber erlebt, es ist also nicht unbedingt die typische Südstaaten-Vegetation, wie man sie kennt, wie man sie rund um die Plantagen kennt mit den Lebenseichen und mit dem Spanish Moss, sondern wie sieht es aus?
Ja, wobei du das ja auch wirklich nur im wirklich tiefen Süden, und zwar im tiefsten Süden, nämlich im südlichen Süden hast. Ja. Sobald du dann ein bisschen nördlicher gehst, Richtung Mississippi, Mississippi Delta, Memphis, das ist ja alles schon relativ flach. Und dann kommt man ja in den Südstaaten Richtung Nashville, Ost-Tennessee, beziehungsweise dann halt nördlich davon nach Kentucky. Und da fängt es halt dann an, hügelig und bis dann hin bergig zu werden, ne, zum Appalachengebirge. Mhm. Also genau, es ist kein flaches Land, es ist eher ein hügeliges Land und dann im Osten von Tennessee auch wirklich gebirgig.
Und dann wahrscheinlich auch nicht so schwülwarm im Sommer, wie man es kennt aus den Südstaaten.
Ja, oder? Es ist trotzdem schwülwarm, ja. Wobei ich dieses Jahr 2023 war ich gerade im Juli in Nord-Kentucky. Und das war auch das erste Mal, dass ich im Juli, August in die Südstaaten gefahren bin. Das vermeide ich normalerweise wegen der Luftfeuchtigkeit, aber es war total in Ordnung. Also es ging. Und bei uns wird es ja auch immer wärmer, also man kann das schon auch in den Sommerferien machen. Ja.
Damit sind wir eigentlich schon bei sehr vielen praktischen Tipps. Wir wollen aber erstmal vielleicht mal eruieren. Was macht Kentucky besuchenswert? Warum fliege ich nach Kentucky?
Ja, Kentucky ist mit Sicherheit nicht die erste Destination, die ein USA-Reisender anfliegt, der noch nie in den USA war. Ich hoffe dann aber, dass das zweite Mal vielleicht oder das dritte Mal. Was macht es besonders? Es ist, wie gesagt, immer noch ein Südstaat. Das heißt, man hat diese Südstaaten-Gastfreundschaft, die so bekannt und berühmt ist. Und dann verbindet es aber noch ganz viele andere Elemente. Natur, Outdoor ist ein ganz großes Thema, was wir in Kentucky bieten können. Bourbon. 95% des amerikanischen Bourbons kommt aus Kentucky. Wir sagen auch ganz gerne 100% des guten Bourbons kommt aus Kentucky. Und Pferde ist auch ein Thema. Also Pferdezucht und Pferderennen, Leute, die sich damit beschäftigen oder das interessiert. Und ich würde sagen, das letzte Thema ist dann natürlich auch noch die Musik. Aha. Das hast du immer in den Südstaaten eigentlich. Kentucky ist für die Musikrichtung Bluegrass bekannt, aber auch für Country.
Mhm. Bluegrass ist eine Abart des Country, kann man das so sagen?
Ich glaube ja, du bist eigentlich der Musikexperte, oder? Aber ich würde so sagen, ja. Also der Vater des Bluegrasses ist in Owensboro, Kentucky geboren. Der hat aber nachher, man sagt, Bluegrass als Musikrichtung ist auf der Bühne der Grand Ole Opry in Nashville, Tennessee geboren. Also ja. Von daher, ja, kann man das schon bei Country einordnen.
Aber in Owensboro gibt es dann ja auch diese Bluegrass Hall of Fame. Da kann man die Musik auch einerseits live erleben, da wird auch zu viele Konzerte, aber es ist eben auch eine tolle Experience wirklich, ne?
Ja, genau. Also die ist vor ein paar Jahren neu gemacht worden. Ich habe noch das alte Museum erlebt. Ich weiß nicht, ob du auch, du warst ja auch schon mal
da. Ich war im Neuen da.
Du warst im Neuen, ja. Das alte war so ein bisschen, kann man so ein bisschen wie mit Graceland vergleichen, alt und neu. Also das alte war sehr charmant und klein, aber das Neue ist jetzt wirklich toll und modern. Hat einen großen Konzertsaal dabei. Ich habe da schon Marty Stewart gesehen zum Beispiel. Und das Museum und die Hall of Fame ist einfach sehr schön für Bluegrass-Fans, aber auch überhaupt für Leute, die sich für diesen Landstrich interessieren. Und das Tolle ist, man kann da, also wenn man reinkommt, es sind sofort Gitarren und andere Instrumente an der Wand, die beim Bluegrass in der Bluegrass-Band sind. Und man kann die auch einfach von der Wand nehmen und selber spielen.
Ja, das ist wirklich toll. Ich habe es ausprobiert. Das macht einen wahnsinnigen Spaß, auch wenn dabei jetzt musikalisch bei mir nicht viel dabei rauskam. Aber Spaß gemacht hat es auf jeden Fall. Und was ich auch erlebt habe dort, das Personal, der Chef und seine Mitarbeiter, die nehmen ab und zu mal selber die Instrumente zur Hand, setzen sich, stellen sich auf die Bühne und spielen eine Runde. Das kann man also auch erleben.
Absolut. Also die sind, wie man so schön sagt, total hands-on.
Wir können ja mal kurz ein paar Takte einblenden aus der Bluegrass Hall of Fame in Owensboro. Einer der großen Attraktionen in Kentucky. Und man kann natürlich auch nicht nur in Owensboro, sondern in unzähligen Venues quer durch den ganzen Bundesstaat kann man Live-Musik hören. Also es lohnt sich immer wieder, da mal einzukehren und mal reinzuhören.
Absolut, ja. Also in der Nähe von Owensboro ist dann Rosine heißt das. Ich muss gerade selber überlegen, wie es ausgesprochen wird.
Rosine.
Das ist ein ganz kleiner Ort, wo Bill Monroe, also dieser Vater des Bluegrass, geboren ist tatsächlich. Und da gibt es dann so diese Barns, ich weiß gar nicht, wie kann man es
Schuppen,
Hütte, wo dann auch jung und alt der Großvater mit dem Enkel zusammenspielt und solche Sachen gibt es halt.
Also wirklich dann gelebte Musiktradition, ne? Das ist nicht nur irgendwas, was in der Vitrine verstaubt sozusagen. Ja, das eine große B, also Bluegrass, das vielleicht noch größere B ist Bourbon.
Kentucky,
was macht den Kentucky Bourbon aus? Was ist das Entscheidende? Warum lohnt es sich, den Bourbon auch mit auf seine Reise zu besuchen, auf der Reise zu besuchen, mitzunehmen?
Also wenn du mich fragst, weil er schmeckt. und das ist eigentlich alles, was man wissen muss. Ne? Okay. Warum schmeckt er mir? Weil er tatsächlich, also Bourbon ist muss aus 51% Mais hergestellt werden. Und man kann sich halt vorstellen, dadurch ist dieser Whisky, Bourbon-Whisky halt süßer. Ne? Hat überhaupt nichts Torfiges, wie jetzt schottischer Whisky hat zum Beispiel. Man sagt, warum der Bourbon auch wirklich aus Kentucky kommt und da so gut ist, ist einfach auch das Klima. Es ist das Wasser, es ist ein sehr kalksteinreiches Land und das wird gefiltert. Also das Wasser ist sehr sanft und gut für Bourbon dann. Und es ist halt einfach auch das Klima, also heiße Sommer, kalte Winter. Und die braucht man, damit der Bourbon in das Eichenfass geht und sich wieder zusammenzieht und dadurch halt auch diesen Eichengeschmack annimmt.
Das sind jetzt echte Inside-Informationen, das wusste ich gar nicht. Und das Schöne ist natürlich in Kentucky, dadurch, dass da so viel Bourbon produziert wird, was sagst du, 95% der Gesamtproduktion?
Des amerikanischen Bourbons.
Des amerikanischen Bourbons. Dadurch kann ich ja nicht nur irgendwo in eine Bar gehen und in eine Destillerie und Bourbon trinken, sondern es gibt richtig eine Bourbon-Experience. Was muss ich mir darunter vorstellen? Was ist alles möglich?
Ja, also es ist wirklich viel möglich. Mhm. Es gibt, das Wichtigste, glaube ich, touristisch ist der Kentucky Bourbon Trail. Das ist ein Büchlein, ein kleiner Pass sozusagen, wo 18 Destillerien zurzeit drin sind. Und man kann sich dann, man kann die einzelnen Destillerien besuchen, schwieriges Wort, Destillerien besuchen und sich dann da Stempel geben lassen. Und wenn man den geschafft hat, wenn man alle 18 gesehen hat, dann oder besucht hat, dann bekommt man ein T-Shirt oder ja, sowas. Und tatsächlich habe ich in Deutschland mal, ist ein Pärchen bei einer Messe auf mich zugekommen und hat mir den vollen, ausgefüllten Pass ganz stolz präsentiert. Die waren wirklich 2 Wochen im Urlaub da und haben das geschafft.
Das ist beeindruckend.
Ich glaube, damals waren es 12 vielleicht auf dem Bourbon Trail, aber immer noch beeindruckend, finde ich. Das würde ich jetzt nicht jedem Kentucky-Reisenden empfehlen. Ich würde aber trotzdem empfehlen, vielleicht mal so 2, 3 verschiedene zu machen, weil wir wirklich ganz unterschiedliche haben.
Und die gibt es ja sowohl in den großen Städten als eben auch auf dem platten Land, wie man so schön sagt. Ja. Und das Tolle ist, so habe ich es empfunden, dass es eben nicht nur, ja, man geht nicht einfach nur in eine Destillerie rein und sagt, jetzt, ich möchte gerne hier mal einen Bourbon probieren und bekommt verschiedene Sorten Kredenz, sondern es gibt da richtige Führungen. Man kann theoretisch sogar seinen eigenen Bourbon abfüllen. Man kann die Flasche mit dem eigenen Label versehen. Das ist das ist irre, ne?
Es gibt wirklich ganz verschiedene Sachen. Die Bourbon-Hauptstadt der Welt ist Bardstown. Das liegt ungefähr eine halbe Stunde südlich von Louisville. Und da sind die Großen angesiedelt. Das ist Jim Beam, das Maker's Mark, da ist Four Roses zum Beispiel. Maker's Mark sind diese berühmt mit diesem roten Wachs obendrauf. Das kann man auch, dass man dann seine eigene Flasche in so, diesen Wachs reinhält. Dann gibt es aber in den großen Städten gibt es halt auch Bourbon und auch nochmal eigene Bourbon Trails. Also Louisville zum Beispiel hat den Urban Bourbon Trail. Und eine Sache da ist zum Beispiel die Evan Williams Experience und das ist tatsächlich downtown auf der Whiskey Row in Louisville und das ist keine Destillerie, sondern das ist wirklich eine Show eigentlich, multimedial und endet dann damit, dass man natürlich auch ein Bourbon Tasting macht, das gehört dazu.
Und wir haben dazu auch einen O-Ton, wir haben mal Whiskey Jean befragt, was sie zum Thema Bourbon Experience uns zu sagen hat.
At the Evan Williams Bourbon Experience in downtown Louisville, you can learn about the early days of whiskey making in America. We have guided tours and tastings, handcrafted cocktails. You could even be a distiller for a day as part of our Bourbon Boot Camp Experience.
Ja, soweit Whiskey Jean, soweit die Bourbon Experience. Einen weiteren Punkt hattest du schon genannt. Wir hatten jetzt also die Musik, Bluegrass, wir hatten Bourbon und dann gibt es natürlich noch den Pferdesport. Da ist Kentucky bekannt, also jeder hat schon mal gehört, Kentucky Derby. Was kann ich in Kentucky an Pferdesport erleben? Wie gehe ich an das Thema ran?
Ja, also Kentucky ist extrem bekannt für Pferdezucht und Pferdesport. Das Kentucky Derby ist immer am 1. Mai-Wochenende jeden Jahres. Übrigens in 2024 ist es das 150. Mal, also ein großes Datum.
Und hat man dann eine Chance, da Karten zu bekommen? Also oder ist das ganz, ganz, ganz schwierig?
Nee, man kann schon Karten bekommen. Mhm. Also es ist mit Sicherheit schwieriger, wenn man in eine von den auf die Tribünen möchte. Mhm. Aber das sogenannte Infield, also was in der Mitte des Racetracks der Pferderennbahn ist, da gehen die Leute mit ihrem Campingstuhl hin und setzen sich da hin. Ne? Also da kann man schon Tickets für kriegen. Mhm. Schwieriger wird es wahrscheinlich mit den Hotelübernachtungen. Also es gibt tatsächlich Leute, die dann auch in Lexington übernachten, was ungefähr eine Stunde entfernt ist von Louisville. Das kann man ja machen.
Ja, warum nicht? Genau.
Genau. Was war jetzt eigentlich die Frage?
Ich weiß nicht mehr. Naja, die Frage, wie können wir Pferdezucht und Pferdesport erleben,
im Rahmen unserer
Reise? Zum Beispiel indem das Kentucky Derby oder eines der anderen Rennen sich anschaut, da
genau.
gibt es eine ganze Menge von Rennen. Ne?
Es gibt eine ganze Menge von Rennen, wobei Lexington und Louisville, die sind, wo man Pferdesport erlebt, wo man hingeht. In Lexington ist das die Keeneland-Rennbahn.
Das ist so eine schöne alte Rennbahn.
Das ist eine wunderschöne
alte. Ich habe nur die Fotos gesehen, großartig.
Ja. Die ist wirklich ganz toll. Die kann man auch besuchen, wenn da gar kein Pferderennen ist. Ist ein kleiner Geheimtipp von mir oder so ein Insider-Tipp, würde ich eher sagen. Wenn man da morgens hinfährt, so um 8, dann kann man da einfach hinfahren und kann dann dort in der sogenannten Track Kitchen frühstücken gehen. Und die lassen einen da auch rein, das ist überhaupt kein Problem. Und dann sitzt man da zwischen den Jockeys und den Trainern und das ist irgendwie, also mehr drin kann man gar nicht sein.
Während die in Louisville Churchill Downs,
genau.
Das ist ein ganz tolles Museum, was da dran hängt. Und das super interaktiv. Ich kann mich da selber als Jockey betätigen und quasi ein Wettrennen veranstalten. Ich kann wetten, ich kann auf bestimmte Pferde wetten und kann dann nachher sehen am Bildschirm, ob mein Pferd gewonnen hat. Und das fand ich auch ganz großartig. Also da kriegt man einen ganz anderen Zugang wieder zum Pferdesport, fand ich.
Absolut. Die haben, was ich auch da ganz toll finde, ist, die haben eine 360-Grad-Leinwand, also auch wieder wie diese Pferderennbahn im Grunde genommen. Die hängt über einem und da wird dann ein Derby-Tag gezeigt. Also es ist so ein ganz emotionaler Film. Das können die Amerikaner ja immer ganz gut. Ich sehe da immer Leute, ich gucke mir immer die Leute an, weil ich ihn jetzt schon ein paar Mal gesehen habe. Ja. Und es laufen eigentlich immer ein paar Tränchen dabei.
Ja, das ist ganz großartig. Und dann, du sagtest, Pferdezucht ist ja auch wichtig. Das war der Pferdesport. Und da gibt es ja gerade rund um Lexington, hatte ich das den Eindruck, da gibt es ja ein Gestüt nach dem nächsten, wo teilweise ja mehrere Millionen Dollar teure Pferde in auf Zucht gehalten werden. Und die kann man auch teilweise besichtigen, diese Gestüte, ne?
Genau, also die kann man besichtigen. Da kann man eine Tour buchen. Und das ist absolut empfehlenswert. Es ist wirklich faszinierend. Diese Stallungen, die riechen nicht mal nach Pferd. Also man merkt wirklich, wie sehr sie auch die Tiere lieben, aber einfach auch, wie viel Geld dahinter steckt. Das muss man auch ganz klar sagen. Ne? Und so werden die aber auch behandelt. Und das ist schon irre, da ehemalige Rennpferde dann zu sehen, die jetzt da zur Zucht sind. Wahnsinn. Ich habe aber noch einen anderen Tipp, was ich auch sehr schön finde, ist die Old Friends Farm. Das ist ein Altersheim für Pferde.
Ach toll, ja.
Und zwar ist das auch da in der Nähe von Lexington im Umland und das ist ein ehemaliger Boston Globe Journalist, der selber im Rentenalter ist, gut im Rentenalter ist. Und der ist nach Kentucky gezogen, hat viel Land gekauft und hat da jetzt ehemalige Rennpferde stehen und gibt denen einfach die Möglichkeit, ihr Alter zu genießen.
Und kann man auch besichtigen.
Und das besichtigt man und dann macht man auch eine Führung, meistens auch mit ihm selber. Das ist extrem süß. Ihm folgt immer so ein kleines Shetland-Pony. Das einfach ohne wie sagt man, Leine sagt man nicht bei Pferden, ne? Ohne Longe oder wie auch immer man sagt, einfach hinter ihm her dappelt und er erzählt seine Geschichten.
Schade, dass das jetzt ein Podcast und kein Video ist.
Aber ja, genau.
Das würde ich jetzt gerne sehen.
Ja, also das Old Friends Farm kann ich
definitiv. Old Friends Farm, das merken wir uns. Ach toll, schön. Ja, Pferdesport, also auch ein weiteres wichtiges Thema. Wenn ich mir jetzt mal vorstelle, du hast einige Stichworte schon genannt, die beiden größten Städte, Lexington und Louisville. Wenn ich mir das so geografisch vorstelle, was ist noch wichtig? Wo sollte man in Kentucky unbedingt gewesen sein oder was sollte man unbedingt noch gesehen haben?
Also dann gibt es noch Nord-Kentucky, das liegt direkt am Ohio. Und historisch gesehen war es ja so, dass der Ohio-Fluss eigentlich die Grenze zu den Nordstaaten war. Ne? Also auch wenn wir an das Thema Railroad, Underground Railroad denken, was das System war, wo Sklaven in den Norden geflüchtet sind, es war dann immer der Ohio-Fluss, der so ein bisschen die Rettung war, wenn auch leider oft nur theoretisch.
Kann man dazu irgendwo was erleben, sehen? Gibt es dazu ein Museum, irgendwas?
Gibt es, ist allerdings schon nicht mehr in Kentucky. Ah, okay. Ist dann auf der anderen Seite vom Ohio, aber wirklich direkt am Ohio in der Stadt Cincinnati. Und das ist das Underground Railroad
Museum. Ja, dann nimmt man das also genau auf diese Weise mit. Ja.
Und wenn man dort steht, guckt man dann über den Ohio-Fluss wieder auf Kentucky bzw. auf Nord-Kentucky zurück, was irgendwie auch faszinierend dann ist, so als Gedankenspiel, wenn man sich das vorher angeguckt hat.
Und auf dem Ohio River gibt es ja auch etwas, was typisch Südstaaten ist, nämlich diese großen Schaufelraddampfer.
Schaufelraddampfer, das ist das Wort, genau. Die BB River Boats, die kann man da fahren und überhaupt, also Nord-Kentucky ist sehr interessant. Es hat sehr viel deutschen Einfluss, weil da deutsche Siedler waren sehr früh. Also in Covington hat man zum Beispiel dann das Muttergottesviertel mit auch der Muttergotteskirche, das steht auch drauf, und auch die Mainstraße. Und ich finde das immer ganz lustig. Ich hatte letztens jemanden, der mit mir unterwegs war, der irgendwann gesagt, waren wir dann da und sagte, ach, das heißt wirklich Mainstraße. Ich habe die ganze Zeit gedacht, du hättest dich vertan. Ich wollte dich nicht immer korrigieren.
Das ist dann echtes Denglisch, Deutsch-Englisch.
Das ist dann echtes Denglisch. Ja. Und, aber es ist halt nicht so so à la Disney, sondern es ist halt tatsächlich, weil dort so viele deutsche Siedler waren. Ja. Und wenn man sich da mit den Menschen unterhält, da haben die auch immer einen deutschen Opa, Oma, Verwandten oder kennen jemanden, der das hat. Also ja, das ist Nord-Kentucky mit Covington und Newport.
Und es gibt dort noch, das muss ich erwähnen, das National Kilt Museum.
Das ist dann Westen.
Aber auch im Norden noch, also Nordwesten.
Nee, das ist Owensboro. Du denkst jetzt gerade, glaube ich, an Owensboro. Also wenn man tatsächlich Paducah, wo das National Quilt Museum ist, ist tatsächlich im Südwesten.
Okay, das habe ich dann damals durcheinander gebracht.
Aber das sind diese zwei Städtchen, Owensboro und Paducah, die wirklich im Westen am Ohio-Fluss liegen. Mhm. Und ja, und die kann man auch dann verwechseln, weil es sind beides kleine Städte am Fluss.
Ja.
Und Paducah ist tatsächlich eine UNESCO Creative City. Das heißt, man hat ganz viel Kunst im öffentlichen Raum auch. Es gibt ein Künstlerviertel. Das war mal um die Innenstadt wieder zu beleben. Da wurde dann so ein Viertel in der Innenstadt, wurde den ganzen Künstlern gegeben. Also die Häuser sind sehr bunt, kann man sich vorstellen. Und das National Quilt Museum, als ich da das erste Mal hingefahren bin, habe ich vorher gedacht, das ist jetzt so ein kleines, komisches Museum. Und das ist überhaupt nicht. Es ist so faszinierend.
Das ist total spannend. Habe ich auch festgestellt. Ich bin mit demselben Vorurteil hingereist. Gut, um Gottes Willen, warum schaue ich mir das überhaupt an? Und was ich toll fand, die Quilts haben ja eine Geschichte, die auch auf die Sklaverei zurückgeht. Denn auf den Quilts wurden Chiffren hinterlegt, die wiederum bei der Underground Railroad Sklaven dazu dienten, den richtigen Weg nach Norden zu finden. Das heißt, und diese Kills haben also durchaus einen politischen Inhalt. Mhm. Und als ich da war, gab es zum Beispiel eine ganz große Ausstellung auf diesen Kills zum Thema Black Lives Matter. Also ein ganz aktueller Gesicht. Und ich fand wirklich erstaunlich, dass also hier, dass es nicht nur irgendwelche traditionellen Motive, wo man dann also so ganz doch leicht gähnen würde vielleicht, sondern eine wahnsinnige Farben- und auch Formenvielfalt dieser Kills.
Ja. Absolut. Ja. Du hast alles gesagt.
Ja, wir ergänzen uns ja gegenseitig, so soll das sein. Ganz genau. Ja, jetzt waren wir also wir waren im Westen im Norden und im Westen von Kentucky. Was sollte man noch gesehen haben? Gibt es noch Spannendes?
Ah, danke, es gibt so viel Spannendes. Was auch auf jeden Fall erwähnt sein muss, ist, wenn man von Louisville Richtung Nashville fährt, das sind ungefähr so 2,5 Stunden, auf dem Weg liegt Bardstown, wie ich vorhin schon erwähnt, und dann kommt man irgendwann zum Mammoth Cave Nationalpark und dahinter nach Bowling Green. Und der Mammoth Cave Nationalpark ist natürlich toll für uns als Staat, dass wir einen Nationalpark haben. Es ist aber auch faszinierend. Es ist nämlich das längste Höhlensystem der Welt.
Wow.
Und es ist auch noch nicht komplett zu Ende entdeckt. Also vor 2 Jahren haben sie, glaube ich, nochmal 8 Meilen dazu entdeckt.
Und einen Teil kann man besichtigen.
Also nicht, und man nicht kann, alle. Nee. Das ist dann wenige, Lebensaufgabe.
Wenige Jahre später.
Genau. Aber ja, man kann jeden Tag, sie haben auch immer eine kostenfreie Führung, aber man kann auch verschiedene Führungen buchen und auch Menschen, die jetzt nicht so gerne sich da reinzwängen in eine Höhle, so wie ich, die haben da eine Chance, sich das anzugucken, weil es große Höhlenräume sind und wirklich faszinierend.
Schön, toll. Und ich glaube, es sind nicht die einzigen Höhlen in Kentucky, aber es ist, wie du schon sagst, das größte Höhlensystem der Welt. Ne?
Kentucky ist halt Höhlenlandschaft.
Unterhöhlt.
Unterhöhlt sozusagen. Und das hat auch noch ein anderes National Museum, nämlich das National Corvette Museum, zu spüren bekommen.
Ja, sehr schöne Überleitung. Wäre ich auch so drauf gekommen, denn dort ist was passiert.
Das jährt sich tatsächlich nächstes Jahr im Februar 2024, das war 2014, da ist ein Sinkhole, ein Erdloch direkt unter dem Museum passiert.
Also ist der Boden weggebrochen durch einen Hohlraum und da sind mehrere Corvette-Fahrzeuge, sehr wertvolle Corvette-Fahrzeuge, erstmal in diesem Hohlraum versunken und sind dabei auch schwer beschädigt, um nicht zu sagen zerstört worden.
Genau.
Und das Tolle, finde ich, an diesem National Corvette Museum, die machen daraus wieder ein Thema. Die haben also extra einen Bereich, wo dieses ganze Thema Sinkhole und was ist aus unseren schönen Corvettes geworden, thematisiert wird.
Genau, genau so ist es. Die hatten halt einfach, man muss das so sagen, wir hatten richtiges Glück, weil das ist morgens um 6.40 Uhr passiert und 10 Minuten später sind die ersten Mitarbeiter gekommen und haben sich dann halt gewundert, warum es so nach Kerosin roch. Aber wäre das 3 Stunden später passiert, wäre es natürlich eine Riesenkatastrophe gewesen. Ja,
das ist Personenschäden gegeben.
Natürlich. Mhm. Und so hat es, da waren es tatsächlich nur 8, in Anführungszeichen, nur 8 Corvettes, die verschluckt wurden. Und das konnte natürlich auch ein bisschen medial ausgeschlachtet werden. Ich finde aber, sie haben das jetzt in das Museum sehr schön inkorporiert. Und man kann da wirklich, man geht da jetzt rein in dieses Cave-In, nennt sich das. Ja. Und dann, das Ganze hat nämlich nur 15 Sekunden gedauert. Das ist so faszinierend. Und dann steht man da und erlebt das im Prinzip so multimedial mit, wie diese Höhle, also wie dieses Erdloch zusammengebrochen ist, in sich gebrochen ist.
Ja, überhaupt ist dieses National Corvette Museum ganz faszinierend, ja, finde ich, weil dort nicht nur diese ganzen, sehr, teilweise ja sehr bekannten Sportwagen ausgestellt sind, sondern das ist überall ganz toll in Szene gesetzt. Da gibt es eine alte Tankstelle aus den 50er Jahren, da gibt es ein Autohändler, das ist alles so nachgestellt worden mit lebensgroßen Figuren und dann mit den Originalautos. Und ich fand das ganz faszinierend. Ich bin jetzt gar nicht so ein Sportwagen-Fan, aber das hat mich dann doch ziemlich mitgerissen.
Es wird sehr plastisch dargestellt und, das, und sehr bunt, ne?
Und ja, ähnlich wie man das von deutschen Autoherstellern auch kennt, ist ja so, dass Menschen ihre Corvette dort abholen können. Und auch das fand ich ziemlich faszinierend. Die fuhren dann durch einen Teil des Museums durch und es gab von allen Seiten gab es Applaus. Und das fand ich auch, ich glaube, es muss ein irres Gefühl sein, da sein eigenes Auto abholen zu können. Ne?
Das ist richtig cool, weil das wird die Nursery genannt, also das Kinderzimmer sozusagen. Und jede Corvette, die dann da, die steht da, ich weiß nicht wie lange, ich glaube eine Woche oder zwei, steht die da schon. Und der Besitzer, der neue Besitzer kann sich das dann über eine Kamera auch angucken, von zu Hause aus, sich sein Auto schon angucken, ja. Und wenn er dann kommt und das abholt, dann ist das da ein eine Riesenfeier einfach, ja, für die Person.
Typisch amerikanisch. Die inszenieren das einfach ganz grandios.
Haben sie drauf.
Und eine Rennstrecke gibt es nebenan ja auch, eine Teststrecke, wo auch übrigens andere Autohersteller testen und die man aber auch selber zu bestimmten Zeiten, wo man quasi eine Führung oder eine Tour buchen kann.
Mitfahren kann.
Nicht selber fahren, aber mitfahren kann. Und das ist ja auch mal ganz spannend.
Ja. Ich war schon mehrmals mit Gruppen da. Ich bin selber noch nicht mitgefahren. Aber alle kommen immer raus und finden es ganz toll. Ja.
Das in Bowling Green, einem Ort, den die meisten von uns wahrscheinlich vorher auch nicht kannten, aber wirklich lohnt sich absolut. Der Ort übrigens auch sehr schön. Mir hat Bowling Green sehr schön gefallen. Also er hat wirklich sehr viel Smalltown-Flair, ganz viel Atmosphäre. Also sehr, auch das lohnt auf jeden Fall einen Besuch. Ne?
Ja, sehe ich genauso.
Damit haben wir ein ganz wichtiges Museum schon mal in Anführungszeichen abgehakt. Es gibt aber auch noch so, gerade was das Thema Geschichte angeht, du hast es vorher in einem Schlenker kurz angedeutet, auch in Sachen Geschichte gibt es einiges zu entdecken in Kentucky.
Definitiv. Wo fange ich an?
Abraham Lincoln vielleicht?
Abraham Lincoln. In der Nähe zwischen Louisville und Bardstown ist Hodgenville und das ist der Geburtsort von Abraham Lincoln. Das kann man auch besichtigen. Das ist nicht das Originalgeburtshaus, aber es sieht so aus. Es ist ein großes Monument für ihn. Und das Interessante, und da sind wir wieder bei, ist es ein Südstaat, ist es ein Nordstaat, Fragezeichen. Das Interessante ist, dass der andere Präsident im amerikanischen Bürgerkrieg, also Jefferson Davis, auch aus Kentucky kommt. Die beiden wurden nur ein paar Meilen voneinander geboren. Und das macht es dann halt auch so spannend, auch geschichtlich, was dann im Bürgerkrieg passiert ist, weil da haben wirklich Bruder gegen Bruder gekämpft, weil die einen waren für die Konföderierten, die anderen waren für die Union, für die Nordamerikaner und das hat den Staat teilweise zerrissen in den Jahren.
Ja, also auch geschichtlich wirklich, da trifft der Süden auf den Norden.
Absolut, das ist wirklich so. Und andere Geschichten, Sportgeschichte ist nicht nur Pferdegeschichte.
Oh ja.
Wir haben auch ganz tolle sportliche Errungenschaften. Muhammad Ali wurde in Louisville geboren und ist da auch begraben. Hat ja viele Jahre da nicht gelebt, aber es gibt den Muhammad Ali Interpretive Center, also sein Museum, wo man dann auch die Geschichte hört, wie er überhaupt ans Boxen gekommen ist. Sein sogenannter, erinnerst du dich noch, was das war?
Ja, ich glaube, ihm wurde sein Fahrrad gestohlen und dann wurde ihm geraten, anstatt jetzt irgendwie auszuflippen oder gewaltig zu werden, sozusagen stark zu werden. Und war das so sinngemäß?
Genau, ja, genau. So, ja. Also sein Red Bike Moment.
Sein Red Bike Moment.
Genau.
Und das wird ja so, man sagt auch so, was ist dein persönlicher Red Bike Moment?
Ne? Genau, das ist, ja, das ja, propagiert das ja, Museum genau. Halt so ein bisschen, ne? Dass sie damit halt das machen. Ja, genau. Ja,
es ist in der Tat, also du sagst, propagiert das Museum, es ist in der Tat mehr als nur ein Museum, ein Sportmuseum, ein Museum, was sich auf den größten, wie er genannt wurde, den größten Boxer aller Zeiten fokussiert, sondern es ist ganz viel auch, ich sag mal so, Lebensphilosophie. Also er hat ja ganz viel nach seiner aktiven Karriere auch ganz viel getan für die schwarze Community, ganz viel, was das Thema Selbstbewusstsein angeht und Ähnliches. Und da ist das Museum wirklich wahnsinnig inspirierend. Das ist sehr, sehr schön gemacht und auch das wieder sehr interaktiv, also gerade was den Sport angeht, aber eben auch was die Inhalte angeht.
Genauso ist es, ja. Und man kann interaktiv, man kann Schattenboxen zum Beispiel mit ihm, ne? Ja, man kann mit ihm in den Ring steigen, solche Sachen gibt es da halt. Ne?
Ja.
Ist auch wieder sehr bunt, also es ist nicht so ein langweiliges, wo man sehr viel lesen muss, langweiliges Museum, sondern und erzählt halt nicht nur seine sportlichen Errungenschaften, sondern auch die philanthropischen, die er gemacht hat und genau.
Ja, wurde mir auch von mehreren Leuten bestätigt, die gesagt haben, sie sind keine Sportfans, erst recht keine Boxfans, aber das hat sie wirklich, das war für sie das absolute Highlight in Kentucky, witzigerweise. Ne?
Ja.
Also das muss man wirklich all denjenigen sagen, die sagen, ach nee, Boxen finde ich jetzt doofer Sport. Nee, hingehen, lohnt sich.
Ja? Sowieso, also warum reist man, ne? Um neue Sachen zu erleben und da kann man auch mal was machen, was man normalerweise vielleicht sich nicht für interessiert.
Genau, sich überraschen zu lassen.
Genau.
Ich habe eine Geschichte über Kentucky geschrieben, die hieß einfach Kentucky überrascht, weil ich das, also für mich war das ein tolles Erlebnis, einen Staat wirklich zu entdecken über Themen, die mich nicht zuvor das interessiert hätten. Das fand ich ganz großartig. Es gibt auch das Shaker Village gibt es auch noch. Kannst du dazu noch was sagen?
Genau, das ist in der Nähe von Lexington. Die Shaker waren eine religiöse Gemeinde, die bekannt waren, weil sie dann in ihrer religiösen Trance sich immer so geshaked haben, also sich immer bewegt haben. Dadurch dieser Name. Und das ist im Endeffekt ein Freilichtmuseum, wo man sich das angucken kann, wie die gelebt haben, welche Handwerke die gemacht haben.
Sind die nicht auch für Möbelproduktion
irgendwie? Ja, genau.
Die haben also einen bestimmten Stil von Möbeln, ne? die geprägt haben, die es immer noch gibt. Die sind sehr nüchtern, aber gleichzeitig sehr stylisch auf diese Weise. Ne?
Ja, heute dann wieder.
Ja, es ist wieder angesagt.
Genau,
das ist
absolut.
So ein bisschen wie dieses skandinavische Design, was man kennt, ganz, ganz schlicht, schnörkellos. Ne?
Das wollte ich gerade sagen.
Ja.
Genau. Daran erinnert es mich nämlich auch. Ja. Und dann im Shaker Village gibt es dann auch ein Hotel, wo man auch übernachten kann in diesem Stil. Haben dann diese sogenannten Farm-to-Table, aber haben Restaurants, aber haben halt auch wirklich ihren eigenen Gemüsegarten und so weiter. Also das kann man gut erleben in Lexington. Und Lexington ist grundsätzlich ein sehr schöner Ausgangspunkt für das Umland, wobei die Stadt selber, ich mag sie sehr, weil es ist eine nicht so große Stadt wie Louisville. Louisville ist die größte Stadt in Kentucky, aber Lexington ist eine Universitätsstadt und das merkt man. Dadurch ist was los. Aber das Umland ist halt ein super Ausgangspunkt, zum Beispiel auch für die Red River Gorge, die dann ungefähr 45 Minuten, eine Stunde östlich von Lexington liegt. Und das ist ein weltberühmtes Klettergebiet, ist aber auch jetzt für den Normalsterblichen wie du und ich, die vielleicht nicht klettern, ich weiß nicht, du kletterst nicht.
Nicht so wirklich aktiv, so ein bisschen.
So ein bisschen. Mal. Ich bin da schon mal geklettert, aber auch nur ein bisschen.
Ich kletter meist nur ins Etagenbett hoch.
Genau so. Und da kann man aber auch Sachen machen, die jetzt nicht irgendwie Extremsport sind.
Kann man da auch, also eine Gorge, ist das auch, da gibt es einen Fluss, also kann ich dann entsprechend raften da eventuell oder Kanu fahren?
Also ja, es gibt eine ganz tolle Sache, da sind wir wieder bei den Höhlen. Ja. Und zwar kann man in einem, das ist aber keine natürliche Höhle, das ist eine alte Mine, die dann geflutet wurde irgendwann. Und da kann man Kajak fahren in einem Glasboden-Kajak. Die werden dann angeleuchtet von unten, man kann sich seine Farbe aussuchen und dann macht man da eine Tour durch diese Höhle, steht und fällt natürlich irgendwie auch mit dem Guide, weil so viel sieht man natürlich nicht, aber es ist mal was ganz anderes, dass man da durch so eine Höhle kajakt. Und ansonsten ist es auch super, um einfach zu wandern und spazieren zu gehen. Es gibt eine Natural Bridge, also so eine Steinformation, da wandert man, ja, eine halbe Stunde hoch, 20 Minuten und dann auch nachher wieder runter. Also alles machbar. Und natürlich, das muss ich noch dazu sagen, besonders schön im Herbst, also gerade im Oktober, wenn die Bäume.
Die Laubfärbung.
Ja, die Laubfärbung.
Man muss nicht immer nach Neuengland, auch Kentucky hat da was zu mieten.
Genau.
Kommt ein bisschen später als Neuengland, weil es ja von Norden nach Süden runtergeht.
Richtig. Ne?
Genau.
Richtig.
Ja, schön. Ja. Toll. Überhaupt Jahreszeit, du sagst es schon, im Sommer kann es durchaus schon mal schwüler werden, aber prinzipiell ist es eine Ganzjahresdestination.
Ja, kommt drauf an, wenn man das möchte. Also es ist eigentlich ein, ich sag jetzt mal, ein ganz normales Klima.
Ja.
Also man hat ganz normal kalte Winter, man hat vier Jahreszeiten.
Genau.
Das ist das, was ich sagen möchte.
Ja,
ganz genau. Also ich finde, das Gute ist halt, im Frühjahr und im Herbst hat man die Pferderennen. Man hat entweder die Blüte oder man hat die Laubfärbung. Man hat grundsätzlich viele Festivals. Im September ist immer das Bourbon Festival in Bardstown. Man hat viele Musikfestivals, die dann auch eher im Frühjahr oder im Frühsommer und im Herbst stattfinden. Ne? Also deswegen ist das einfach eine gute Jahreszeit, finde ich.
Toll. Dann sind wir schon bei den praktischen Tipps angekommen, finde ich. Wie komme ich nach Kentucky am besten? Wie fliege ich rüber? Kentucky hat derzeit keinen internationalen Airport, der aus Europa angeflogen wird.
Falsch.
Ich weiß. Ich
weiß das.
Cincinnati, weil der liegt in Kentucky, obwohl er Cincinnati heißt, richtig?
Ja. Ja. Hast du mich schon mal irgendwo reden hören? Das kann gar nicht sein. Ja, also er heißt tatsächlich auch Northern Kentucky Cincinnati Airport.
Ja.
CVG als Abkürzung und der liegt in Kentucky. Natürlich sagen die Leute immer, ich fliege nach Cincinnati, aber der liegt in Nord-Kentucky. Und der hat jetzt wieder aufgenommen einen Direktflug mit der Delta von Paris aus. Aber er hat auch ganz neu seit diesem Jahr einen Direktflug über London mit der British Airways.
Das ist ja schon mal eine super Anbindung. Ansonsten Alternativen, über alle, einen Ostküsten-Airport im weitesten Sinne und dann umsteigen. Das ist ja, glaube
ich, auch ein Problem. So würde ich das machen. Also Louisville, wie gesagt, eine Großstadt, da kann man sehr gut hinkommen. Man könnte auch nach Lexington fliegen. Aber ich denke mal, dass die zwei, wenn man wirklich nach Kentucky fliegen möchte, die besten Möglichkeiten sind.
Super Tipp. Ich bin auch damals zurückgeflogen von Cincinnati, stimmt, fällt mir bei der Gelegenheit ein. Im Bundesstaat bewege ich mich am besten wahrscheinlich per Mietwagen. Oder ist Camper auch eine Alternative? Eher nicht, wäre jetzt nicht mein Favorit, oder?
Also grundsätzlich bin ich immer gar nicht so ein Fan für Camper in den Südstaaten, weil ich oft denke, dass die Übernachtungsmöglichkeiten ein Teil der Erfahrung sind dort. Und dass irgendwie ich es fast schade finde dann. Und man natürlich auch immer wieder Metropolen hat oder größere Städte, wo natürlich jetzt Campen auch dann gar nicht so ein Thema ist. Aber es ist definitiv machbar. Wir haben den Nationalpark, wir haben verschiedene State Parks. Ein State Park, den wir noch gar nicht erwähnt haben, ist der Cumberland Falls State Park mit den Cumberland Falls, dem Wasserfall. der wird ganz liebevoll die Niagara-Fälle des Südens genannt, weil es der größte in den Südstaaten ist. Und der State Park ist halt auch wunderschön, auch wieder gerade zur Herbstfärbung. Da könnte man natürlich auch super campen. Der hatte übrigens, das muss ich erwähnen, weil das darf ich nicht erwähnt haben, finde ich, der hat was ganz Besonderes nochmal. Der hat einen Moonbow.
Das ist ein Rainbow im Mondschein.
Genau, so ist
es. Ja.
Und das gibt es sehr selten auf dieser Welt. Die Victoria-Fälle haben das weiß ich. Und sonst weiß ich es gar nicht genau. Ich habe mal irgendwo mal gelesen, dass der Yosemite auch was hat, aber nicht so oft. Jedenfalls, tatsächlich ist es immer zur Vollmondnacht, beziehungsweise ein paar Nächte vorher und danach, dass ein Regenbogen nachts entsteht. Und der entsteht durch das Mondlicht, das muss schon klar sein, ne? Der entsteht durch das Mondlicht auf den Wassernebel.
Toll.
Das ist schon was Besonderes.
Auch was Einziges.
Ja,
genau. Ja, toll. Auch schön.
Mhm. Und da kann man natürlich, man kann auch in der State Lodge übernachten. Mhm. Man kann es schon auch mit dem Camper machen.
Mhm. Gut, aber Mietwagen eben der Vorteil, wirklich auch rein in die Städte und vor allem die tollen Übernachtungsmöglichkeiten nutzen. Denn es gibt ja in Kentucky nicht nur irgendwelche Kettenhotels, sondern auch sehr individuelle Unterkünfte.
Absolut, Also mir fällt spontan direkt das Hotel Covington ein, in Nord-Kentucky, ein richtig tolles Hotel. Dann eine Hotelkette, die es mittlerweile in mehreren Bundesstaaten gibt, die aber aus Kentucky kommt, ist die 21C Museumshotels sind das. Die haben, gibt es in Louisville und in Lexington, die haben immer ein Museum in der Lobby. Mhm. Und oft haben die dann auch Leute dort stehen, die einem dann eine Führung geben, wenn man das möchte. Und sind halt sehr designmäßig.
Und 21C steht für das 21. Jahrhundert wahrscheinlich, ne? Vermutlich.
Weißt du, dass ich da noch nie drüber nachgedacht habe? Da sieht man wieder den Unterschied, weil du bist Journalist.
Journalisten hinterfragen sowas. Das wäre jetzt meine spontane Begründung.
Da habe ich noch nie drüber nachgedacht, aber gehe ich auch
von aus. Kontemporäres Design, ne? Das würde hinkommen. Ja, genau. Toll. Auch das ist noch ein schöner Tipp. Hast du denn sonst noch irgendeinen Tipp für Kentucky, wo du sagst, das musst du jetzt an dieser Stelle unbedingt loswerden? Es waren jetzt ja schon ganz viele
dabei. Ich glaube auch. Der Cumberland Falls war mir nochmal wichtig. Das ist auch tatsächlich das, was mir noch fehlt. Ich glaube, alles andere habe ich wirklich gesehen in Kentucky mittlerweile. Aber das fehlt mir noch. Und Ich wüsste es nicht.
Waren ja auch schon eine Menge Tipps.
Ja. Ich glaube, der einzige Tipp ist noch, wie man es kombinieren kann. Und das ist halt auch wieder, da sind wir wieder dabei, dass es schön ist. Man kann es natürlich auch mit dem Norden kombinieren, mit den Great Lakes zum Beispiel. Mhm. Oder auch, wenn man Virginia sehen will, West Virginia, Virginia, dann kann man das auch schön kombinieren. Aber man kann es halt auch sehr gut mit den Südstaaten kombinieren.
Genau, also gerade Musikliebhaber oder auch Geschichtsinteressierte, da passt natürlich der Süden gut dazu. Ne?
Ja.
Genau.
Ja, in jeglichen Varianten. Ob man es nur mit Tennessee kombiniert oder ob man tatsächlich vielleicht sogar runterfährt bis New Orleans, weil auch da fliegt ja die BA und in Nashville auch. Also auch da hätte man verschiedene Möglichkeiten, gerade auch mit den Flügen.
Aber man sollte dann auf jeden Fall, wenn man nur Kentucky machen sollte, glaube ich, eine Woche ist, glaube ich, absolutes Mindestmaß. Und ansonsten, ich meine, typische USA-Reise, reden wir ja ganz schnell von 2 oder 3 Wochen. Und da hast du ja gerade schöne Kombinationsmöglichkeiten genannt.
Also 10 Tage kann man in Kentucky locker füllen mit all den Sachen, die wir jetzt gerade genannt haben. Und es gibt natürlich noch mehr, weil wir können nicht jeden Stein erzählen. Aber also 10 Tage für Kentucky only, denke ich, ist gut eingeplant.
Gut, wir haben die 10 Tage jetzt in 40 Minuten Revue passieren lassen. Ganz, ganz herzlichen Dank, Julia Uedding. Und das war unser Podcast Meine Reise USA, alle 14 Tage neu mit Floho und in diesem Fall Kentucky und Julia Uedding. Tschüss.
Danke, Holger.